Wort Gottes nachdenken möchte, kann. Und möchte, bevor wir anfangen, auch zu Gott beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns heute dein Wort gegeben hast, dass, so wie wir lesen, dass Gott auf vielerlei Weise und vielfältig zu den Vätern ehemals gesprochen hat, aber heute zu uns geredet hat in deinem Sohn, Jesus Christus. Und freuen uns, dass wir das Wort in unserer Hand halten, dass wir es lesen dürfen, dass wir es verstehen dürfen. Bitten dich um Gnade, Herr, zum Reden und um Gnade zum Hören für die heutige Predigt. Amen. Morgen beginnt wieder bei den Kindern die Schule hier in Baden-Württemberg und wahrscheinlich hat jeder von euch, die ja in die Schule schon geht, das Fach Geschichte. Und vielleicht hat der eine oder der andere schon mal sich die Frage gestellt, wozu brauchen wir überhaupt Geschichte? Das sind doch alles Dinge, die in der Vergangenheit liegen und Dinge, die schon längst vergangen sind. Wieso müssen wir heute das noch sogar auswendig lernen und eine Klassenarbeit schreiben? Aber die Geschichte ist deshalb so wichtig, weil ohne die Vergangenheit wir die Gegenwart nicht richtig verstehen können. Und ohne die Geschichte können wir Entscheidungen nicht richtig treffen in Bezug auf die Situationen und die Ereignisse, die wir heute haben. Die Geschichte lehrt uns zum Beispiel, wie die Lebenslage und die Umstände heute sich gebildet haben. Die Geschichte kann uns auch vor Fehlern bewahren. Wenn zum Beispiel heute ein Mensch aufsteht und sagt, ja, ich möchte über die ganze Erde herrschen, dann zeigt uns die Geschichte, dass dieses niemals funktionieren wird. Viele Menschen sind schon einmal aufgestanden und wollten die ganze Erde beherrschen. Es wurden immer wieder Reiche gebildet, aber diese Reiche sind wieder untergegangen, weil es immer wieder Menschen gab, die nicht damit einverstanden waren, dass immer nur ein Mensch über die ganze Welt herrscht. Die Geschichte zeigt uns, dass schon viele Menschen in der Vergangenheit aufgestanden sind und gestorben sind und wieder in einer Kiste gelandet sind und nicht das wirklich gekommen war, was sie vorgehabt haben. Nun, im Daniel-Buch betrachten wir auch größtenteils eine Geschichte, die schon längst in der Vergangenheit liegt. Nur, dass es nicht einfach eine Geschichte ist, wie in den Schulbüchern, in der Schule, sondern das, was wir hier heute betrachten, in dem Buch Daniel, ist das heilige Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, welches von Gott eingegeben wurde und nützlich ist deswegen. 2. Timotheus 3, 16 bis 17 sagt es uns. Das Wort Gottes unterweist uns. Es hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Ja, es überführt uns. Das Wort Gottes bringt uns wieder auf den richtigen Weg, damit wir so leben, wie es Gott gefällt. Und auf diese Art und Weise werden wir zu reifen Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Deswegen betrachten wir auch unter anderem das Buch Daniel, obwohl es schon so lange in der Vergangenheit liegt. Wir haben in vergangener Zeit, in Kapitel 2, die große Statue vom Traum des Nebukadnezars betrachtet. Das letzte Mal, wo ich über Daniel gepredigt habe, in Kapitel 7, haben wir die vier Tiere aus dem Meer betrachtet. Und heute betrachten wir das Kapitel 8. Ich habe es versucht, in einer Skizze für euch darzustellen, einfach damit ihr einen groben Überblick habt über diese drei Kapitel, die im Prinzip über das gleiche Thema sprechen. Kapitel 2, die große Statue, da wo wir den goldenen Kopf gesehen haben, im Kapitel 7 wird dieser Kopf als der Löwe mit den zwei Adlersflügeln erklärt oder dargestellt. Das ist das Reich Babylons. Und Daniel befindet sich, als er das Buch schreibt, gerade in Zeit dieses Kopfes, des Reiches Babylons. Wir haben auch in Kapitel 2 gesehen, dass die silberne Brust und die Arme das Reich Medo-Persien darstellt. Und im Kapitel 7 ist es der Bär, der halb aufgerichtet war. Ja, das eine Reich war größer als das andere. In seinen Zähnen hält er drei Rippen, was für seine Beute und Raubzüge steht. Wir haben in Kapitel 2 auch unter der Brust den bronzenen Bauch und die Lenden gesehen. Das ist das Reich des Alexanders, des Großen, das griechische Reich. Das wird im Kapitel 7 mit einem Panther oder mit einem Leopard dargestellt, welches vier Köpfe hat und vier Flügel. Seine Schnelligkeit wird damit zur Geltung gebracht. Und eben in Kapitel 2 von der Statue sehen wir die Lenden und die Beine der Statue aus Eisen. In Kapitel 7 ist es ein Monster, was Daniel gar nicht beschreibt. In Offenbarung lesen wir über das gleiche Tier, was genau aus diesen ganzen Reichen bestanden hat. Ja, deswegen sehen wir dort einen Löwen, wir sehen dort aber auch einen Leoparden oder vier Köpfe von Leoparden und Eisenzähne und Bronze Krallen. Und so sehen wir, dass Kapitel 2 und 7 eigentlich das gleiche Thema anschneiden. Sie sprechen beide über die ganze Weltheitsgeschichte, wie sie mit ihren Reichen von Anfang bis zum Ende der Welt existiert hat und immer noch existiert teilweise. Kapitel 8, zu dem wir jetzt kommen, betrachtet einen bestimmten Abschnitt aus dem Kapitel 2 und Kapitel 7, nämlich das Dritte Reich. Oder besser gesagt, einen Herrscher, der aus dem Dritten Reich entstanden ist. Und im Prinzip wird aber das Gleiche gesagt, der Widder, von dem wir heute auch das Kapitel gelesen haben, der Widder mit den zwei Hörnern, von dem das eine Horn auch größer ist als das andere Horn, ist nichts anderes wie das Medo-Persische Reich. Und das Ziegenbock mit einem Horn zwischen den Augen ist das Reich des Griechen, Alexander des Großen. Und aus diesem Reich entsteht dann ein kleiner König, ein kleines Horn, um den es heute hier gehen soll. Einfach als Überblick für euch, damit ihr versteht, es geht eigentlich immer um das gleiche Thema. Das Thema, was ich heute unter die Predigt oder über die Predigt gestellt habe, lautet der Trost in der Gottlosigkeit. Der Trost in der Gottlosigkeit. Wir werden eigentlich in dem ganzen Kapitel findet ein Punkt statt. Trotzdem habe ich das versucht, in zwei Teile einzuteilen. Einfach, dass wir die Richtung haben. In den ersten 14 Versen geht es darum, dass scheinbar die Gottlosigkeit siegt. Ja. Immer wieder wird erwähnt in dem Kapitel, ich hoffe, dass es beachtet, dass die Opferungen aufhören, der Gottesdienst aufhört. Die Gottlosigkeit nimmt überhand und scheinbar siegt sie. Aber in dem zweiten Teil des Kapitels sehen wir auch den Trost, den wir in Jesus Christus haben. Und darüber möchten wir heute sprechen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Daniel aus seiner Perspektive einen Blick in die Zukunft tat. Deswegen lesen wir, als er das gesehen hat, so erschrak er. Er war sogar krank, nicht nur geistlich, aber auch leiblich. Die geistliche Schau von dieser Vision hat ihn auch leiblich angegriffen, sodass er viele Tage krank war und dem König nicht so richtig dienen konnte. Und er hat sich so sehr erschrocken und niemand verstand dieses Bild. Wir heute betrachten diese Vision aus der Perspektive der Vergangenheit. Wir schauen zurück auf diese Vision, weil sie schon stattgefunden hat in der Geschichte. Und Daniel erfuhr, was Gott seinem Volk und auch uns heute offenbaren wollte. Was wir bei solchen Prophetien, die auch teilweise apokalyptischer Natur sind, apokalyptischer Natur wie in Daniel, aber auch in der Offenbarung, niemals vergessen dürfen. Diese Prophetie ist uns nicht gegeben in erster Linie, damit wir jetzt anfangen, bestimmte Dinge in der Weltgeschichte zu deuten und sagen, ah, okay, das bezieht sich zu diesem zu diesem Teil der Vision, dieses Ereignis bezieht sich zu dem Teil der Vision. Gott gibt die Prophetie nicht seinem Volk, damit sie einen Endzeitfahrplan haben, sondern in erster Linie offenbart Gott seinen Knechten die Zukunft, damit sie erfahren, wer Gott ist und was er getan hat. Das ist der ausschlaggebende Punkt der Prophetie. Es geht nicht darum, die Zukunft zu erfahren, sondern es geht darum, die Zukunft zu erfahren, um etwas über Gott zu erfahren. Die Vision ist nur ein Mittel, um zu dem Zweck zu gelangen. Und der Zweck ist gegründet in Gott und in seiner Herrschaft und in seiner Herrlichkeit und in seinem Triumph über jede Gewalt und jedes Reich. Deshalb ist Daniel 8 auch für uns heute eine wahre Fundgrube an Schätzen, weil wir etwas über Gott und seine Herrschaft erfahren. Wir haben den Text gelesen, ich möchte den Text nicht nochmal lesen, noch ganz kurz wiedergeben. In diesem Kapitel 8 geht es in der Vision, die Daniel gesehen hat, am Fluss Ulai. Es war ein Fluss in der Nähe von Susa. Susa war in der Zeit von Babylonien noch nicht eine Stadt, die wichtig war, aber diese Stadt wird erst sein im Persien, im Persischen Reich, weil dort, lesen wir auch im Buch Esther, dass Mordechai an der Burg Susa gedient hat. Da ist schon dieses Reich des Widders eingegangen oder angetreten. Hier sieht Daniel zunächst einmal in die Zukunft, was geschehen wird. Und er sieht einen Widder mit zwei ungleichmäßigen Hörnern. Susa liegt heute, wenn wir sehen möchten, wo die Stadt heute liegt, in dem Südwesten vom Iran. Und David sieht, wie diese Hörner und dieser Widder sich ausbreitet und sehr groß wird. Und niemand diesem Widder widerstehen konnte. Bis plötzlich, wie von der Tarantel gestochen, ein Ziegenbock durch die Luft jagt. So schnell ist er, dass er nicht auf der Erde rennen sieht, sondern in der Luft mit einem Horn zwischen seinen Augen. Und er rast direkt auf diesen Widder zu und stößt ihn um. Und so stark, dass er seine beiden Hörner verliert. Und der Ziegenbock zertrampelt diesen Widder. Und plötzlich sieht Daniel, wie der Ziegenbock anstelle von diesem Widder plötzlich größer wird und immer größer. Bis dieser große Horn in der Mitte seiner Augen zerstört wird und vier kleinere Hörner an dieser Stelle wachsen. Und aus einem von diesen vier Hörnern wächst wieder ein einzelnes kleineres Horn, um den es heute hier geht. Das ist der Fokus von Daniel 8. Es geht um das kleine Horn, welches aus dem Dritten Reich entstanden ist. Wir möchten uns einfach kurz ein paar die Details anschauen und auch für besonders für die Kinder, aber auch für uns alle, habe ich versucht, in dem Handout diese symbolische Sprache, die wir hier finden, dass ihr darauf achtet, was die Dinge, die wir jetzt ansprechen, bedeutet. Im Vers 10 lesen wir, dass das über dem kleinen Horn, und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und war von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Das kleine Horn, er breitete sich nach Süden und Osten aus und ging das herrliche Land, lesen wir. Das herrliche Land ist das Land Israel, das Land Kanaan, dort wo Milch und Honig flossen. Und es wagte sich sogar bis zum Heer des Himmels und gegen die Wohnung des Fürsten und gegen den Opferdienst. Und am Ende war er so stark und so erfolgreich, dass sogar der Gottesdienst unter ihm aufgehört hat im Volk Israel. Die Details über das kleine Horn sind hier so genau, dass sich die meisten Ausleger einig sind, um wen es hier handelt. Es geht hier um Antiochus den Vierten, der geherrscht hat ungefähr ab 170 vor Christus bis 164 vor Christus, der entstanden ist aus dem griechischen Reich. Dieses große, ansehnliche Horn bei dem Ziegenbock zerbrach, das ist Alexander der Große. Nach 12 Jahren erlitt er eine Krankheit und bevor er starb, rief er vier Generäle, mit denen er zusammen aufgewachsen war, und teilte das griechische Reich unter diesen vier Generälen auf. Und diese herrschten dann nach dem Tod des Alexander des Großen. Und der Antiochos der Vierte entstand dann aus einem von diesem General. Er war der Sohn des Antiochos des Dritten. Und die Geschichte, sie erwähnt Antiochos den Vierten nicht so sehr, wie das Wort Gottes hier in Kapitel 8. Einfach weil die Geschichte der Menschen in Bezug auf oder im Vergleich zu Gott, Gottes Geschichte, ein anderes Maßstab hat. Hier geht es um den Gottesdienst und um Gott selbst. Und deswegen gibt auch das Wort Gottes dem Antiochos dem Vierten hier seinen Platz, weil es wichtig ist für das Wohl Gottes. Das Heer des Himmels ist ein Symbol für das Volk Gottes. Wir haben gelesen in Kapitel 7, Vers 21, wie das kleine Horn gegen die Heiligen des Höchsten kämpfte. Wir haben hier in Kapitel 8, Vers 9 gelesen, wie er gegen das Heer des Himmels kämpfte. Und im Vers 24 haben wir die Auflösung. Als Gabriel dem Daniel die Auflösung gibt, so sagt er, und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft, und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten, und sein Unternehmen wird ihm gelingen, und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Das ist das Heer des Himmels, das sind die Sterne. Wir lesen auch in Kapitel 12, Vers 3, wie das Volk Gottes mit Sternen verglichen wird. Und dieser König, der Antiochos, der Vierte, er wächst bis zum Heer des Himmels. Und das erinnert uns an den Turmbau zu Babel, wo die Menschen sich auch einen Turm bauen wollten, bis an die Spitzen des Himmels sollte es reichen. Es erinnert auch an den König von Babel, wir lesen es in Jesaja 14, 13, der in seinem Herzen dachte, seinen Thron über dem Heer des Himmels aufzurichten. Auch der Teufel sprach in seinem Stolz, ich möchte mich dem Höchsten gleich machen. Damit ist gemeint, also sein Machtrausch, seine Selbstvergottung. Und das war durchaus ein Kennzeichen des Antiochos, des Vierten. In Vers 11 und 12 wird uns der Kampf gegen den Gottesdienst beschrieben, den Antiochos der Vierte geführt hat. Sogar gegen den Fürst des Heeres, das ist Gott selbst damit gemeint. Wir lesen im Vers 25, und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben, und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten. Das ist Gott selbst hier gemeint. Also er erhebt sich so stark aus diesem weltlichen Reich, dass er anfängt zuerst gegen die Weltreiche zu rebellieren und sie zu erobern. Letztendlich erobert er Jerusalem und stiftet dort sehr starken Unfrieden an in dem Volk Gottes und erhebt sich gegen selbst Gott, gegen den Fürst der Fürsten. Und wir lesen sogar, dass er die Opferungen aufhören lassen wird und auch das Allerheiligste oder das Heilige zertreten wird. Im Vers 14 lesen wir, dass er das Opfer für 2300 Abende und Morgen, es sind zusammengenommen 1150 Tage, aufhören lassen wird. Und das lesen wir genau, dass es geschehen ist von Antiochos dem Vierten. Er hat das Reich Jerusalem so stark erobert, den Gottesdienst völlig entweiht. Wir lesen im 2. Mose Kapitel 29 und Vers 38 und weiter, wie Gott diese Abend- und Morgenopfer aufgerichtet hat als ein beständiges Gottesdienst. Ein beständiges Brandopfer sollte dort aufgerichtet werden für Gott. Jeden Morgen, jeden Abend, ohne Aufhören. Und Antiochos IV. Hat das alles zerstört für 2300 Morgen und Abende. Erst in dem Makkabäer-Aufstand, und wir lesen es in dem Makkabäer-Buch, die ersten Kapitel, es ist nicht Teil der Bibel, es ist nicht ein Teil des Wortes Gottes, es sind Apokryphen, aber dennoch können wir dort sehr viele Dinge, wenn sich jemand darüber interessiert oder mehr lesen möchte, kann er in den Apokryphen lesen von dieser Geschichte, wie Antiochus der Vierte Jerusalem eroberte und diesen Gottesdienst wirklich aufgerieben hat. Und auch wenn die Geschichte selbst dem Antiochus, wie schon gesagt, nicht viel Platz bietet, so sind seine Gräueltaten vor Gott nicht unbemerkt und größer an Gewichtung als von den anderen Königen, auch wenn es nur ein kleines Horn war. Von Nebukadnezar haben wir gelesen, dass er die Geräte aus dem Haus Gottes entwendete und mitgenommen hatte. Aber Nebukadnezar, er verunehrte den Gottesdienst nicht und auch nicht den Tempel und auch nicht die Geräte. Von seinem Nachfolger Belsazar, auch im Bereich des Babylon, lesen wir, wie er anfängt, den Gottesdienst zu entweihen, indem er diese goldene Gefäße nimmt und Götzen anbetet damit. Aber selbst Belsazar in seiner Gottlosigkeit entweihte den Tempel Gottes nicht. Antiochus schaffte im Jahr 167 vor Christus das tägliche Opfer ab und errichtete auf dem Brandopferaltar Gottes ein Altar Zeus und schlachtete dort Schweine. Er vernichtete die Rollen des Gesetzes. Wir lesen im Kapitel, im Vers 12, dass er die Wahrheit zu Boden geworfen hat. Das ist das Wort Gottes, das Gesetz Gottes. Er hat das Gesetz Gottes verboten, den Sabbat und die Beschneidung verboten und alles, was das Volk Israel mit Gott zusammengeführt hat, wurde scheinbar ausgelöscht. Er war ein sehr frecher und grausamer Mensch. Als König war er hart, entschlossen und unnachgiebig und unerbittlich. Er hatte keine Scheu zu betrügen, obwohl er selbst sehr schwer zu betrügen war. Je länger er herrschte, desto überheblicher wurde er. Und die Aussage im Vers 25 lesen wir, er wird, wie er in ihrer Sorglosigkeit viele verderben wird. Das heißt, er war sehr listig, dieser König. Er fing mit einem Land eine Beziehung an und gab ihnen sein Vertrauen. Aber als sie dann sein Vertrauen gewonnen hatten und nicht mehr so viel Sorge hatten um ihr Land, so hat er das ausgenutzt und sie überfallen und das Land an sich gebracht. Und so überwand er auch Jerusalem und entweihte den neu aufgebauten Tempel. Er selbst nannte sich Theos Epiphanes, und was übersetzt heißt, der erschienene Gott. In seinem Erfolg war er so selbstsicher, dass er mit Gott selbst es aufnehmen wollte. Das lesen wir in Vers 25. Gegen den Fürst der Fürsten stand er auf. Deswegen auch diese Verzweiflung, die Daniel erlebt hatte, diese Krankheit, die ihn getroffen hat, aufgrund dieser schrecklichen Vision. Wie kann das sein? Der Gottesdienst wird völlig zerstört werden. Und es war auch so. Und dennoch, auch wenn das Kapitel scheinbar mit einem erschrockenen und einem körperlich geschwächten Daniel endet, der scheinbar das Böse siegen sieht, dürfen wir nicht vergessen, dass das Buch Daniel ein Buch des Trostes ist. Das Buch Daniel ist ein Buch des Trostes. Und dass wir die Herrlichkeit Gottes darin erkennen, dass alles Toben gegen das Gottesvolk und Gott selbst eine Grenze hat. Gott ist der, im Hintergrund agiert. Und selbst in diesem grausamen Kapitel 8 von Daniel, nachdem Daniel sehr krank gewesen ist, viele Tage lag und nichts machen konnte, lesen wir die Hand Gottes. Und ich hoffe, dass du darauf geachtet hast. Im Vers 12 lesen wir, das Heer und das Opfer wurden dahingegeben. Von wem wurden sie dahingegeben? Von Gott selbst. Im Vers 13 lesen wir, dass das Heiligtum und Opfer preisgegeben wird. Von Gott natürlich. Im Vers 14 lesen wir, bis zu einer bestimmten Zeit. Und dieses bis zu deutet auch eine Grenze, auch für diesen grausamen kleinen König Antiochus Epiphanes. Im Vers 19 lesen wir, die Vision bezieht sich auf eine bestimmte Zeit. Ja, wer bestimmte denn die Zeit? Natürlich Gott. Im Vers 24 lesen wir, etwas ganz Offensichtliches, dass das Horn nicht in seiner eigenen Kraft handelt. In welcher Kraft handelt er denn? In der Kraft Gottes. Gott schenkt ihm das Gelingen. Gott schenkt ihm Erfolg. Gott führt durch Antiochus Epiphanes seinen Zorn über das Volk aus, weil sie gottlos gehandelt haben. Und auch im Vers 25, und das ist der Höhepunkt dessen, was mit diesem König geschehen ist, lesen wir, er wird ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Und wir haben diese Skizze heute gesehen, am Anfang Kapitel 2, diese Statue. Am Ende trifft ein Stein ohne Menschenhand, lesen wir, reißt sich los und zerstört diese Statue. In Kapitel 7 lesen wir am Ende, dass das letzte Tier von Gott selbst zerstört wird, getötet wird. Und hier in Kapitel 8 lesen wir im Vers 25 im letzten Teil, und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. So wie die Hand Gottes das Todesurteil Belsazars auf der Kalkwand unterschrieb, so wie Gott alle Reiche unter sein Reich unterwirft, so unterwarf er auch das Reich des Antiochus Epiphanes unter seine Herrschaft. Und nach dem Makkabäeraufstand in der Geschichte lesen wir, dass im Jahre 164 vor Christus der Gottesdienst wieder geweiht wurde, die Opferung wieder aufgenommen wurde. Menschen fingen an, wieder die Kinder zu beschneiden und die Sabbate einzuhalten. Jedes Ereignis, so böse es auch ist, dient nichts anderem wie Gottes souveränem Willen. Und das ist ein Trost für uns. Und das lernen wir in diesem Kapitel 8. Das ist der Schatz, den wir haben als Kinder Gottes. Obwohl dieses Ereignis für uns schon so lange in der Vergangenheit liegt. Es ist ein Trost zu wissen, dass keine böse Macht sich ohne Gottes ausdrücklichen Ratschluss erheben kann. Es ist trostvoll zu wissen, dass Gott nicht einfach nur das Opfer und den Gottesdienst wieder einführen ließ im Jahr 164 vor Christus, sondern es ist für uns auch trostvoll zu wissen, dass er durch seinen Sohn den wahren Gottesdienst wieder eingeführt hat. Jesus Christus hat über alle Herrschaft und Gewalt triumphiert. Jede Entfaltung des Bösen wird schließlich von Gott selbst niedergeworfen werden. Und was für eine Torheit ist es, und die Geschichte lehrt es uns, einem solchen Gott sich entgegenzustellen und mit ihm zu kämpfen. Und welch eine Weisheit ist es, mit ihm zu wandeln. Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Das lehrt uns Daniel Kapitel 8. Und der Engel Gabriel, der dem Daniel diese Botschaft erklärte und der ihm auch diese Hoffnung gab und sagte, nur 2300 Abende und Morgen wird das Opfer aufhören. Und in der Zeit des Antiochus Epiphanes lasen die verfolgten Juden das Buch Daniel Kapitel 8 so sehr und hatten daran Trost gefunden, weil eines Tages Gott den Gottesdienst wieder einführen wird. Und 500 Jahre später, als Daniel hier diese Vision von dem Engel Gabriel erklärt bekommen hat, steht der gleiche Engel vor zwei Menschen, vor Elisabeth und vor Maria und verkündigt ihnen die frohe Botschaft von der Geburt des Messias. Und als Zacharias, der Vater des Johannes, des Täufers, dies erkennt, so fängt er an, Gott zu preisen. Ich möchte uns diese Stelle lesen, in Lukas Kapitel 1, Verse 68 bis 75. Und liest es mit diesem Hintergrund in Daniel 8, wo wir von diesem Widder gelesen haben, von seinen Hörnern, von diesem Ziegenbock, von seinem Horn, welches zerbrochen wurde, dann vier Hörner aufgetreten sind und dann ein kleines Horn, dieser Antiochus Epiphanes, aufgetreten ist und Gott ihn dann wirklich zerstörte. Und mit diesem Hintergrund lasst uns diese Stelle lesen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unseren Vätern Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Gott hat ein Horn, der bereits herrscht und jetzt schon regiert. Als Johannes der Täufer ihn sah, sah er keinen Widder. Er sah auch keinen Ziegenbock, aber er sah ein Lamm. Er sah ein Lamm, welches die Sünden der Welt auf sich trägt. Verstehst du, das ist der Trost, den du aus Daniel Kapitel 8 und überhaupt aus dem ganzen Buch Daniel ziehen kannst. Der Trost, den du jetzt hast in der gottlosen Gesellschaft. Der Trost, den du haben kannst, trotz dessen, dass du in der Erziehung deiner Kinder vielleicht immer wieder Rückschläge erleidest und sie sich nicht dem Evangelium Gottes unterwerfen wollen. Der Trost, den du hast, trotz deiner finanziellen oder gesundheitlichen Probleme, trotz der Probleme in deinem persönlichen Leben, in deinen persönlichen Beziehungen, trotz der Probleme in deinen Kämpfen gegen die Sünde. Den Trost, den wir haben, liegt in dem vollkommenen und vollendeten Opfer Jesu Christi. Und die Angriffe können nicht so stark und so scharf sein, dass sie uns zerstören können. Antiochus Epiphanes war ein Bild von vielen Bildern, die auf der Erde erschienen sind und wieder verschwinden. Es gab schon immer Löwen, es gab immer Bären und Leoparden und Widder und Ziegenböcke als Weltreiche. Aber diese kommen und verschwinden von der Bühne des Lebens wieder. Am Ende landen sie alle in einer Kiste. Lass uns dadurch nicht erschrecken, auch nicht durch die heutige Zeit. Da, wo sich der Osten gegen den Westen erhebt und wir auch von vielen Mächten hören, die Nachrichten sehen oder lesen und wir als Kinder Gottes mitten unter diesen Mächten. Lasst uns unseren Blick nur noch mehr auf den richten, der bereits das Böse überwunden hat, in den Himmel gefahren ist und sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät und uns vor ihm vertritt bis zur Offenbarung des letzten Tages. Es ist das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Isais, der ewige Thronfolger Jesus Christus. Über ihn ruft der Himmel aus, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, sagen, denn der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du morgen in deinen Alltag wieder trittst, dann wisse, dass Gott das Reich, sein Reich auf dieser Erde aufbaut und ausrichtet. Es ist noch ein geistliches Reich, welches sich als sichtbares Reich offenbaren wird. Aber Gott herrscht jetzt schon. Sein Sohn sitzt jetzt schon auf dem Thron und hält das Zepter Davids in seiner Hand. Und auch ihr Kinder, die ihr morgen in die Schule geht und wieder vielleicht diese Lustlosigkeit verspüren werdet, Schule zu machen, zu lernen. Denkt dran, dass alles seinen Sinn hat in Jesus Christus und in dem, was er getan hat. Er sitzt schon auf dem Thron und herrscht. Und nichts kann unsere Laune, wenn wir Jesus Christus haben, zerstören. Wenn du morgen wieder über deine Krankheit zu seufzen hast, so schau auf Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt und herrscht, auch über diese Situation, um dir zu zeigen, dass er dich als sein Kind behütet, selbst wenn er dich mit der Krankheit geschlagen hat, aber damit du noch mehr in Abhängigkeit vor ihm lebst und du deinen Blick von dieser Welt und von dir selbst auf Jesus Christus lenkst. Ihm sei die Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.